Ja, ich muss zugeben, mir fällt es jetzt ein bisschen schwer, hier eine Predigt zu halten, nach dem, was wir vorhin gehört haben. Und ich habe mich gefragt, wie würde ich hier stehen, wenn mir das passiert wäre? Würde ich überhaupt hier stehen? Und ich glaube, es ist einfacher, aus einer Position der Sicherheit etwas zu sagen, wie in der Ausnahmesituation. Aber dennoch wollen wir uns jetzt mit diesem spannenden Thema auseinandersetzen. Pfingsten, was ist das denn? Was bedeutet Pfingsten? Nur jeder vierte Deutsche kennt die religiöse Bedeutung des christlichen Pfingstfestes. Das ergab eine repräsentative EMET-Umfrage. 59% der 1011 Befragten gaben an, keinerlei Ahnung zu haben. 17% meinten zwar, die Bedeutung von Pfingsten zu wissen, lagen jedoch mit ihrer Antwort daneben. Und vor allem jüngere Menschen bis 29 Jahre, das waren 88%, kennen sich nicht mit der religiösen Überlieferung aus. Nur jeder vierte Deutsche, 23%, kannte den Grund des Festes. An Pfingsten, 50 Tage nach Ostern, wurde nach biblischer Überlieferung den Jüngern der Heilige Geist geschenkt. Der Heilige Geist gesandt, damit sie das Evangelium in alle Welt verbreiten sollten. Ich hoffe, dass diese Umfrageergebnisse für unsere Gemeinde nicht repräsentativ sind. Dennoch ist es wichtig, sich mit dem Geschehen ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen. Was war geschehen? 10 Tage zuvor war Jesus mit seinen Jüngern zum Ölberg hinausgegangen. Und nachdem er ihnen letzte Anweisungen gegeben hatte, war er vor ihren Augen in den Himmel aufgefahren. Wie gebannt standen sie da und schauten gen Himmel. Aber ihr Herr und Meister war verschwunden. Sollte das jetzt das Ende ihrer Reise mit Jesus gewesen sein, die ihnen aus ihrer Sicht eher eine Odyssee gleichkam? Und 2 Engel mussten kommen, um sie aus ihrer Schockstarre auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Jesus würde wiederkommen, genau da, wo sie ihn haben auffahren sehen. Und sie erinnerten sich wohl wieder an seine Anweisung, in Jerusalem zu bleiben, bis der Herr den Tröster schicken werde, seinen Heiligen Geist. Sie gingen wieder in die Stadt zurück und hielten die Gewohnheit bei, sich mit anderen Anhängern Jesu in einem Obergemach zu treffen. So auch an diesem Pfingsttag, der ja eigentlich ein jüdischer Feiertag war und heute noch ist. Das jüdische Fest, das gefeiert wurde, ist das Wochenfest, auf Hebräisch Shavuot. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Und wird 50 Tage nach dem Passafest gefeiert. Es ist ein Erntefest für die ersten Früchte im Jahr. Zugleich wird das Geschenk der Tora, des Gesetzes, gefeiert, das Mose von Gott am Sinai erhalten hat. Der Dank für den geernteten Weizen und der Dank für die Tora, beides Brot zum Leben, bestimmen das Wochenfest. Juden aus der ganzen Welt, der ganzen damaligen Welt, kamen nach Jerusalem, um dieses Fest zu feiern. Das war mal so grob der Hintergrund, vor dem das Ereignis zu sehen ist, mit dem wir uns jetzt befassen wollen. Und wir wollen die Bibel aufschlagen und Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 41 lesen. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen. Ich lese mal vor. Als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Als dann dieses Geräusch entstand, lief die Menge zusammen. Fassungslos hörte jeder Einzelne sie in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie: Sind denn das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kann es sein, dass wir sie in unserer Muttersprache hören? Wir sind hier Parther, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, Kappadokien, Pontus und aus Asia, aus Phrygien, Pamphylien, Ägypten und aus der Gegend um Cyrene in Libyen. Dazu kommen noch die hier ansässigen Römer, egal ob gebürtige Juden oder zum Judentum Übergetretene. Selbst Kreter und Araber sind hier. Wie kann es nur sein, dass wir sie in unserer eigenen Sprache von den großen Taten Gottes reden hören? Sie waren bestürzt. Was ist das nur? Fragte einer den anderen ratlos und erstaunt. Einige allerdings sagten spöttisch: Die haben nur zu viel vom süßen Wein getrunken. Da trat Petrus mit den anderen 11 Aposteln vor die Menge und rief mit Begeisterung: Ihr Männer von Juda und ihr alle in Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Hört mir zu. Diese Männer hier sind nicht betrunken, wie ihr denkt. Es ist ja noch früh am Vormittag. Nein, es ist das, was Gott durch den Propheten Joel gesagt hat. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, spricht Gott. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden, eure jungen Männer werden Visionen sehen und eure Ältesten Traumgesichter haben. Sogar auf die Sklaven und Sklavinnen, die mir gehören, werde ich dann meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Oben am Himmel werde ich Wunder tun und Zeichen unten auf der Erde. Blut, Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der große und strahlende Tag des Herrn kommt. Aber jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Männer von Israel, hört zu. Ihr wisst selbst, dass Gott durch Jesus von Nazareth mächtige Taten, Wunder und Zeichen unter euch vollbracht hat. Auf diese Weise hat Gott ihn vor euch bestätigt. Und diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts zum Gesetz wissen, ans Kreuz nageln und töten lassen. Allerdings war es so von Gott beschlossen und vorherbestimmt. Und dann hat Gott ihn aus der Macht des Todes befreit und auferweckt. Wie hätte er auch vom Tod festgehalten werden können, denn schon David sagt von ihm: Ich sehe den Herrn immer vor mir. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Das macht mein Herz froh und lässt mich jubelnd singen. Selbst im Grab wird mein Leib noch in Hoffnung ruhen, denn du lässt mich nicht im Tod zurück, überlässt deinen Frommen nicht der Verwesung. Du hast mir den Weg zum Leben gezeigt. Von dir, vor dir zu sein, das macht mich froh. Liebe Brüder, es sei mir gestattet, ganz offen zu reden. Unser Stammvater David ist gestorben und wurde begraben. Sein Grabmal ist heute noch bei uns zu sehen. Weil David nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihn unter Eid zugesichert hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Messias geredet. Von ihm sagt er: Er wurde nicht im Tod zurückgelassen. Die Verwesung griff seinen Körper nicht an. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen davon. Nun hat Gott ihn auf den Platz an seiner rechten Seite erhöht. Dort hat er die vom Vater versprochene Gabe des Heiligen Geistes erhalten und ihn jetzt über uns ausgegossen, wie ihr hier sehen und hören könnt. Denn David ist nicht in den Himmel aufgestiegen. Er hat ja selbst gesagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich an meine rechte Seite, bis ich dir deine Feinde zur Fußbank gemacht habe. Ganz Israel soll nun mit Sicherheit wissen, dass diesen mit Sicherheit wissen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und zum Messias gemacht. Von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Fragten sie Petrus und die anderen Apostel. Ändert eure Einstellung, erwidert Petrus, und lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen von Jesus, dem Messias, taufen. Dann werdet ihr als Gabe Gottes den Heiligen Geist bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Kindern und allen, die jetzt noch weit weg sind. Sie gilt allen, die der Herr, unser Gott, noch hinzurufen wird. Er redete ihnen lange eindringlich zu und ermahnte sie, lasst euch aus dieser schuldbeladenen Generation herausretten. Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an diesem Tag dazu. Soweit. Ich habe mich gefragt, warum hat der Herr gerade dieses jüdische Fest als Zeitpunkt gewählt, um den Tröster, seinen Heiligen Geist, zu senden? Vielleicht ist das zunächst ein pragmatischer Grund, denn ich denke, Gott denkt auch pragmatisch. Er hat diese Eigenschaft ja auch in uns hineingelegt, in dem einen mehr und in den anderen weniger. Fakt war, dass selten so viele Juden in Jerusalem waren wie an diesem Fest. Und zwar gläubige Juden. Solche, die keine Kosten und Mühen gescheut haben, um an diesem Wochenfest dabei zu sein. Aber vielleicht hat es auch einen symbolischen Hintergrund. Gott gab dem Volk am Sinai sein Vermächtnis, das Gesetz. Es ist das Vermächtnis des alten Bundes. Das Vermächtnis des neuen Bundes ist der Heilige Geist. Jesus sagt über ihn in Johannes 15,36, wenn dann der Beistand gekommen ist, wird er mein Zeuge sein. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin. Ohne diesen Geist haben wir keinen Zugang zu Gott. Wir können das Wort Gottes lesen, werden aber die Wahrheit, die darin verborgen ist, nicht begreifen, nicht erfassen. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 16, so macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Was uns hier berichtet wird, geschah nicht im Verborgenen. Es heißt, die Jünger hatten sich in ein Obergemach zurückgezogen. In Kapitel 1 lesen wir, dass auch eine Gruppe von Frauen anwesend war und sich ein paar Tage zuvor etwa 120 Personen versammelt hatten. Das alltägliche Leben zur damaligen Zeit spielte sich im Erdgeschoss ab. Da wurde gearbeitet, gegessen und geschlafen. Obergemächer konnten sich nur wenige Menschen leisten. Im Neuen Testament wird mit Obergemach das obere Stockwerk, zwei- und mehrstöckige Häuser bezeichnet, das mit Fenstern versehen war. Oft auch mit einer Dachterrasse versehen oder verbunden. Es waren Rückzugsorte, an denen man dem Alltagsgetriebe entfliehen konnte. Da es immer der gleiche Ort war, an dem sie sich versammelten, könnte man vermuten, dass dieses Haus einem Anhänger Jesu gehörte. Das Brausen vom Himmel muss so laut gewesen sein, dass die Menschen vor diesem Haus zusammenströmten. Sie hörten, wie Menschen in anderen Sprachen redeten oder, wie Martin Luther übersetzt, in anderen Zungen. Und in Vers 4 erfahren wir ganz nebenbei grundsätzlich zum Thema Reden in anderen Sprachen oder Reden in anderen Zungen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. 4 Fakten. zu diesem Vers. Erstens, es wurde an diesem Tag das erste Mal praktiziert, dieses Reden in verschiedenen Sprachen oder Zungen. Zweitens, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und alle redeten in fremden Sprachen. Alle. Es wurde vom Heiligen Geist gewirkt. Und viertens, es waren menschliche Sprachen, derer die Redner in der Regel nicht mächtig waren, die Zuhörenden aber verstehen konnten. Wie es heißt, sie hörten sie in den Sprachen ihrer Herkunft predigen. Der Gott der Juden wurde in den Sprachen der Heiden gepriesen. Das war unglaublich. Die Menschen waren bestürzt, erstaunt und ratlos. Um die Tragweite dieses Geschehens zu verdeutlichen, möchte ich ein paar Verse aus Apostelgeschichte 22 lesen. In diesem Kapitel berichtet Paulus Jahre später am gleichen Ort, also in Jerusalem, von seiner Bekehrung. Auch wieder vor einer großen Menschenmenge. Ich lese mal ab Vers 17. Als ich dann wieder nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, hatte ich eine Vision. Also das berichtet er jetzt praktisch diesen Leuten, die zuhören. Ich sah den Herrn und er sagte zu mir, verlass Jerusalem auf dem schnellsten Weg, denn die Leute hier werden nicht annehmen, was du ihnen als mein Zeuge über mich sagst. Ich erwiderte, Herr, sie wissen aber doch, dass ich von einer Synagoge zur anderen ging, um die, die an dich glauben, verhaften und auspeitschen zu lassen. Und sie wissen auch, dass ich damals, als dein Zeuge Stephanus sein Leben ließ, ganz damit einverstanden war und die Kleidung seiner Mörder bewachte. Doch er befahl mir, gehe, denn ich will dich weit weg zu den anderen Völkern senden. Bis zu diesem Wort hatte die Menge ruhig zugehört. Doch jetzt begannen sie zu schreien, weg mit ihm, bringt ihn um, so einer darf nicht leben. Sie tobten, rissen sich die Kleider vom Leib und warfen Staub in die Luft. Das Heil für die Juden sollte nun auch den Heiden verkündigt werden? Das war für gläubige Juden ein schier unerträglicher Gedanke. Dass zum Beispiel den verhassten Besatzern in gleicher Weise Gottes Gnade zuteil werden sollte, wie dem auserwählten Volk, den Kindern Abrahams, wie sie sich gerne bezeichneten, das war unvorstellbar. Da bedurfte es eines großen Zeichens. Dieses Zeichen war das Reden in anderen Sprachen. Paulus widmet diesem Phänomen im 1. Korintherbrief ein ganzes Kapitel und sein Fazit in Kapitel 14, die Verse 21 und 22a. Im Gesetz steht, durch Menschen mit anderen Sprachen und fremden Worten will ich zu diesem Volk reden, sagt der Herr. Aber auch dann werden sie nicht auf mich hören. Von daher ist das Reden in Sprachen kein Zeichen für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Es ist eine Warnung an das Volk Israel und hier speziell an die, die davon noch übrig geblieben sind, die Juden. Damit gibt er ihnen zu verstehen, wenn ihr nicht akzeptieren wollt, dass Gottes Gnade nun allen Menschen gelten soll und nicht nur den Auserwählten, dann nützt euch eure Erwählung gar nichts. Es war aber nicht nur ein Zeichen für das Volk, sondern auch ein Zeichen für die Jünger. Auch sie waren fest im Glauben verwurzelt. Auch sie mussten begreifen, dass nun ein neues Zeitalter begonnen hatte. 15 Länder und Völker, folglich auch 15 Sprachen, werden erwähnt. Im Prinzip war die ganze damalige Welt damit abgebildet. Petrus selbst musste später noch seine eigene Lektion lernen, als der Herr ihn zu dem Heiden Cornelius schicken wollte und ihm vorher durch eine Vision deutlich machen musste, dass er nicht bestimmte Menschen anderen vorzieht. Das waren so die äußeren Fakten des Geschehens, das sich an diesem Tag in Jerusalem abspielte. Was da wirklich geschah, das kann man eigentlich kaum mit Worten beschreiben. Die Fülle Gottes war nun unbegrenzt vorhanden. Vater, Sohn und Heiliger Geist waren jetzt gegenwärtig. Menschen, die sich kurz zuvor noch in ein Obergemach verkrochen hatten, fingen an, in anderen Sprachen die großen Taten Gottes zu verkündigen. Der Geist Gottes gab ihnen ein, was sie zu sagen hatten. Dann kamen tausende Menschen durch die freimütige Predigt von Petrus zum Glauben an Jesus Christus, den Messias Gottes. Was hier an diesem Tag in Jerusalem geschieht, beschreibt Paulus in den Korinthern folgendermaßen. In 1. Korinther 12, 13 und 14 lesen wir: Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen. Die Geistestaufe ist also kein mystisches Geschehen, das schwer zu erklären ist, sondern sie ist der Eintritt eines Menschen, egal welcher Herkunft, in den einen Körper Christi. Da gibt es auch keine Aufnahmekriterien, keine Bedingungen, die man vorher erfüllen muss, keine Reifeprüfung. Nein, jeder ist eingeladen, Teil dieser weltumspannenden Gemeinschaft zu werden, die Jesus selbst als seinen Körper, als seinen Leib bezeichnet hat. Ja, was hat das nun mit uns zu tun? Oder noch konkreter, was hat es mit mir zu tun? Was hat es mit dir zu tun? Wie bist du heute Morgen hierher gekommen? Oder wie sitzt du irgendwo draußen vor dem Bildschirm? Mit der Erwartung, eine nostalgische Predigt über Pfingsten zu hören? Ach ja, das war ja so wunderbar, was Gott damals gewirkt hat, dass auf einen Schlag so viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Das ist immer schön, sich daran zu erinnern. Aber heute ist es einfach mühsam geworden, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Damals kamen sie zu Scharen angelaufen. Heute muss man alles Mögliche unternehmen, damit Menschen in einen Gottesdienst kommen. Da fühle ich mich überfordert. Das überlasse ich besser den Profis, denen, die das gelernt haben, die dafür eine Ausbildung gemacht haben. Petrus, der das Evangelium von Jesus Christus verkündigt hat, und all die anderen, die zuvor in Zungen geredet hatten, die waren auch keine Profis. Gerade von Petrus wissen wir, dass er von dem, was er in seiner dreijährigen Wanderschaft von Jesus gehört und mit ihm erlebt hat, nicht viel verstanden hat. Er hatte seinen Herrn und Meister verleugnet und ist trotz der Begegnung mit dem Auferstandenen einfach wieder zur Tagesordnung übergegangen, indem er wieder seinen alten Beruf nachgehen wollte. Aber dann sagt er hier ein paar entscheidende Sätze in seiner Predigt. Vers 31b bis 33. Von ihm, also von Jesus, sagte er: Er wurde nicht im Tod zurückgelassen. Die Verwesung griff seinen Körper nicht an. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen davon. Nun hat Gott ihn auf den Platz an seiner rechten Seite erhöht. Dort hat er die vom Vater versprochene Gabe des Heiligen Geistes erhalten und ihn jetzt über uns ausgegossen. Und wie ihr hier sehen und hören könnt. Wir alle sind Zeugen davon. Auf einmal fällt es ihm wie Schuppen von seinen Augen. Er braucht eigentlich nur von dem zu erzählen, von dem zu reden, was er mit Jesus erlebt hat. Und der Heilige Geist gibt ihm die Fähigkeit, das in die großen Zusammenhänge von Gottes Heilsplan einzuordnen. Die Frage nun an dich und mich: Haben wir was von Jesus zu erzählen? Das ist damals wie heute zweierlei. Das was uns der Geist in seinem Wort offenbart und das, wie wir es anwenden. Soll heißen, vertrauen wir auf die Zusagen, die er uns in seinem Wort macht? Beziehen wir Jesus ganz konkret in unser Alltagsleben ein? Oder vertrauen wir lieber unseren eigenen Fähigkeiten? In diesem Fall werden wir nichts zu bezeugen haben. Oder wenn wir es tun, wird unser Zeugnis eher einer theoretischen Abhandlung gleichen. In der vorletzten Woche war ein Vertreter von chemischen Produkten in unserer Firma, den ich eigentlich schon jahrelang kenne. Allein die Tatsache, dass ein Vertreter schon lange Jahre bei der gleichen Firma ist, spricht zuallererst einmal für die Qualität des Produktes, das er vertritt, und auch natürlich für die Person selbst. Oft wechseln Vertreter wie andere ihr Hemd. Und eben dieser Vertreter hatte sich beim letzten Besuch bei uns in den Ruhestand verabschiedet, was mich damals schon etwas wehmütig gestimmt hatte. Ich habe also so eigentlich ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt, was so über die Jahre gewachsen ist. Und so überrascht und erfreut war ich, als er dann auf einmal wieder in der Tür stand. Sein Nachfolger hatte schon nach kurzer Zeit das Handtuch geschmissen. Und sein früherer Arbeitgeber konnte ihn dazu überreden, so lange weiterzumachen, bis ein geeigneter Nachfolger gefunden war. Wir nehmen uns dann immer wieder so ein bisschen Zeit, auch über so private Dinge zu sprechen, die eigentlich nicht so mit dem eigentlichen Geschäft zu tun haben. Aber dann hat er, wie es seine Art ist, mit Überzeugung ein Produkt zu einer bestimmten technischen Anwendung vorgestellt. Christian, kannst du dich noch erinnern? Sein Vorteil dabei ist natürlich, dass die Produkte, die er vertreibt, auch wirklich gut sind. Und beim Nachdenken so über diese Geschichte habe ich mich gefragt, wie biete ich eigentlich mein bestes Produkt an, das ich in meinem Portfolio habe, in meinem Angebot, nämlich meinen Glauben an Jesus Christus. Ich muss zugeben, dass es mir oft peinlich ist, mein bestes Produkt anzubieten. Und das hat mich bei meiner Vorbereitung zu dieser Predigt betroffen und auch traurig gemacht. Und es hat mir dann einfach keine Ruhe gelassen und ich habe mich nochmal mit diesem Thema weiter befasst und intensiver darüber nachgedacht. Zu uns kommen auch Vertreter, die haben ein breit gefächertes Portfolio. Die vertreiben Werkzeuge und Maschinen, die mehrere tausend oder zehntausend Euro wert sind, kosten, aber auch Verbrauchsmaterial, wie zum Beispiel sowas, das ist ein Kabelbinder. Das Stück kostet 4 Cent. Und manche bringen dann so Prospekte mit. Schön bebildert, wunderbar. Und interessant ist natürlich, dass die teuren Sachen immer auf den ersten Seiten stehen. Und dann da hinten zum Schluss kommen dann so andere Produkte, so Pfennigsartikel. Was wäre jetzt, wenn der Verkäufer kommt und sagt, ah ja, jetzt lass mal die ersten drei Seiten, die kannst du mal überschlagen, fang da hinten bei dem Kleinkram an. Was würde man dazu sagen? Wie absurd. Ein Vertreter, der nur Massenartikel anbietet und sein bestes Produkt seinen Kunden vorenthält, der hätte doch glatt seinen Beruf verfehlt. Jesus hat seinen Jüngern kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist, befohlen, seine Zeugen zu sein, bis an die Enden der Erde. Er hat ihnen aber auch gesagt, wo sie anfangen sollten, nämlich in Jerusalem, bei ihren Volksgenossen, in ihrem persönlichen Umfeld. Und an diesem Auftrag hat sich bis heute nichts geändert. Es gilt all denen, die seinen Geist empfangen haben. Und das, was die Jünger damals erlebt haben, soll uns dazu ermutigen, es ihnen gleich zu tun. Da, wo Gott uns hingestellt hat, sei es in der Nähe oder auch in der Ferne, da will Gott uns haben. Vielleicht sitzt der ein oder andere aber heute Morgen hier und denkt, ich kann mit all dem nichts anfangen. Mit Feuerzungen und der plötzlichen Befähigung, in anderen Sprachen zu reden und von Jesus, der von den Toten auferstanden ist, sein soll. Und wieso brauche ich einen, der mir meine Schuld vergibt? Ich bin doch an sich ein guter Mensch. Oder ich versuche es zumindest. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, das wird bei einem Versuch bleiben. Es wird ein fortlaufender Versuch bleiben, bis ans Ende deiner Tage. Aus eigener Anstrengung, Anerkennung vor dir selbst und vor anderen Menschen zu erlangen. Jesus hat dich schon lange so angenommen, wie du bist, und du brauchst ihm nichts zu beweisen. Er tat es damals, als er am Kreuz hing und ausgerufen hat, es ist vollbracht. Es ist das Beste, und ich werde jetzt mal so ein Vertreter, es ist das Beste, was ich dir heute anbieten kann. Es ist ein Geschenk. Und Geschenke haben die Eigenschaft, dass sie keiner Gegenleistung bedürfen. Man muss es nur annehmen. Man muss nur zugreifen. Greif zu. Amen.